Mach ich kurz das Pult ein bisschen höher. Wenn wir schon so ein gutes, schönes Pult haben. Nochmals vielen Dank, Karl-Hans. Ich möchte euch auch heute Morgen ganz herzlich begrüßen. Viele von euch habe ich persönlich begrüßt, aber dann war ich kurz weg und da sind noch viele hinzugekommen. Dann war ich vor 2 Wochen in Balingen. Und die Geschwister aus Balingen, die lassen euch auch ganz schön grüßen, obwohl sie euch nicht kennen in Wirklichkeit. Aber ihr wisst ja, wir sind eine universelle Gemeinde, wir sind alle Geschwister weltweit. Dann möchte ich ganz besonders auch dem Musikteam danken für die schönen Lieder. Sie haben uns eingestimmt auf die Predigt und ihr werdet sehen, sie passen sehr gut auch zu der Predigt. Und Ewald hat in seinem Gebet, ich weiß nicht, ob er es wusste oder nicht, schon das Thema von heute erwähnt, er hat gebetet, segne die Zweifelnden oder so ähnlich. Und vor einigen Monaten suchte ich ein paar Gedanken und da kam ich auf Zweifel und ich dachte, das wäre ein richtig schönes Thema, auch mal drüber zu predigen. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Predigt nur über Zweifel gehört habe. Wir haben schon Predigten gehört, wo Zweifel vorkam. Und ich dachte, ja, das ist ein schönes Thema. Und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten. Dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Und darum hatte ich dem Johann gesagt, betet am Mittwochabend auch für mich. Ich danke euch für eure Gebete. Und ich denke, dieses Thema ist sehr wichtig und ihr werdet sehen, es hat mit uns allen etwas zu tun. Und der Sinn dieser Predigt ist auch, gewisse Missverständnisse auszuräumen. Es gibt einen Satz, den wir schon oft gehört haben: Wer glaubt, der zweifelt nicht. Und ich denke, dieser Satz war ziemlich lange in christlichen Kreisen Standard. Ich hatte jetzt auch bei der Vorbereitung, ich komme aber später noch darauf zu sprechen, auch eine Predigt von jemandem gehört, der sagte, wenn du 1% zweifelst, kannst du alles vergessen, Gott erhört dich nicht. Und das ging die ganze Predigt so bis nach hinten und dann dachte ich, die armen Geschwister, das kann doch nicht sein. Und das hat mich auch noch mehr motiviert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich frage euch jetzt mal so, stimmt diese Aussage überhaupt? Wer glaubt, der zweifelt nicht. Ich habe gemerkt selber, ich spreche nicht gerne über meine Zweifel, weil in unserer Denkweise Zweifel negativ behaftet sind und keiner von uns möchte ja kleingläubig sein. Als Zweifler dastehen oder was mir schon oft passiert ist, man hat mich genannt, ungläubiger Thomas, obwohl der arme Kerl einmal gezweifelt hat, wir hätten es wahrscheinlich auch getan und jetzt ist er zum Spruch über die Jahrtausende geworden. Und vielleicht am Anfang noch eine Frage, ist eine rhetorische Frage, aber jemand kann sie auch beantworten, wenn er möchte. Gibt es jemanden unter euch, der noch nie gezweifelt hat? Also ich sehe, es hebt keiner die Hand oder traut sich keiner die Hand zu heben, was ich nicht hoffe. Und wenn man sich damit mit diesem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass dieser Konflikt zwischen Glauben auf der einen Seite und Zweifel auf der anderen Seite schon so alt wie die Menschheit selber ist. Ich lese jetzt nicht die ganze Begebenheit aus dem ersten Buch Mose, aber da findet der Zweifel seinen Anfang, wo die Schlange zu Eva sagt, sollte Gott gesagt haben, nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon esst. Und da könnte man sagen, war der Anfang des Zweifels überhaupt. Dann gibt es noch viele Stationen, auch im Alten Testament. Irgendwann dachte ich, ich frage euch jetzt, hat Abraham schon mal gezweifelt? Ja, er hat gezweifelt. Er ist nach Ägypten gegangen, weil Hungersnot war, ohne Gott zu fragen. hat fast seine Frau verloren, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Bei David brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es gibt eine einzige Person, wo ich mir nicht sicher bin. Das ist bei Daniel. Ob der auch mal gezweifelt hat, ich weiß es nicht. Aber das ist die einzige Person, wo ich noch ein bisschen vorsichtig bin. Aber sonst finden wir Zweifel bis zum Schluss. Und eine sehr bekannte Stelle in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe das jetzt mal einen ganzen Abschnitt gelesen, damit wir auch den Zusammenhang ein bisschen verstehen. Aber ihr habt schon gemerkt, im Vers 17, einige aber zweifelten. Nicht nur einer, sondern einige aber zweifelten. Und dann habe ich mich gefragt, wer sind diese, die da zweifeln? Sind es nicht diese 11 Jünger, die mit Jesus zusammen waren, 3 Jahre? Sind es nicht die Männer, die selber zurückkamen voll Freude und bezeugt haben, dass sie selber Wunder tun könnten? Sind es nicht die gleichen, die selber so viele Wunder miterlebt haben, die Jesus getan hat? Sind es nicht die, über die Jesus in Johannes 17 sagt, wo er Gott dankt, dass sie an ihn glauben, dass sie jetzt glauben, dass er der Sohn Gottes ist? Und dann heißt es hier, einige aber zweifelten. Was ich damit sagen will, ist, wir sehen, dass Zweifel etwas ist, was uns immer wieder beschäftigt. Hans-Peter Reuer sagte in einer Predigt, es sieht so aus, als wäre der Zweifel neben dem Glauben so etwas wie ein zweiter Reisebegleiter. Und ich denke, wenn wir ehrlich mit uns sind, unser ganzes Leben ist immer wieder auch mit Zweifeln umgeben. Und wir werden auch sehen, dass das nicht schlecht ist. Vermutlich hat schon mancher von uns, wir haben es auch hier in der Gebetsstunde öfters gebeten, Herr, gib uns mehr Glauben. Und wir haben bestimmt auch schon gebetet, Herr, nimm mir diese Zweifel weg, sie stören mich, sie beschämen mich. Aber was machen wir, wenn Gott dieses Gebet nicht erhört, wenn unsere Zweifel noch immer da sind, wenn wir mit diesen Zweifeln leben müssen? Sie sind einfach nicht weg. Wir wollen sie zwar nicht, aber sie sind da. Was machen wir? Und ich denke, wenn Gott diese Zweifel, wenn wir ihn dafür gebeten haben, nicht weggenommen hat, dann haben diese Zweifel auch eine gewisse Daseinsberechtigung, auch wenn wir vieles einfach nicht verstehen. Ich möchte, dass wir uns heute mit 3 Fragen zum Thema Zweifel beschäftigen. Und zwar, warum zweifle ich? Wie sollen wir mit Zweifel umgehen? Und wie geht Jesus oder Gott mit Zweiflern um? Ich finde, es sind 3 einfache Fragen. Aber wir werden sehen, sie enthalten noch sehr Wichtiges. Zu der ersten Frage, warum zweifle ich? Ich hatte ein bisschen nachgelesen, Zweifel kommt von doppelt, von zweifach, von gespalten. Ich lese es jetzt ab, weil ich es mit eigenen Worten nicht so gut sagen kann. Und ist ein Zustand der Unentschiedenheit zwischen mehreren möglichen Annahmen, weil keine Annahme für sich völlig überzeugend ist. Das ist ein bisschen schön formuliert, ein bisschen nicht meine Sprache, aber wenn wir irgendwo mehrere Möglichkeiten haben und wir von keiner überzeugt sind, dann haben wir Zweifel. Wie soll ich jetzt gehen? In welche Richtung soll ich gehen? Soll ich den Job nehmen, den? Soll ich die Frau, den Mann heiraten? Oder wie geht's weiter? Aber wir wissen das ja auch, dass Zweifel nicht nur sich in unseren Gedanken abspielen, sondern dass Zweifel sich auch auf unsere Taten, auf unser Handeln auswirken. Zweifel widerspiegelt sich sozusagen nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in dem, was wir tun. Wenn wir zu Gott beten und zweifeln, dass Gott unsere Gebete erhört, dann werden wir unter Umständen nur halbherzig beten, weil wir ja nicht überzeugt sind, dass Gott unsere Gebete wirklich erhört. Und vielleicht hat jemand diese Erfahrung schon selber gemacht, hat mal inbrüstig für etwas gebetet und Gott hat sein Gebet nicht erhört. Und dann denkt man, ja, wenn er das nicht erhört hat, dann wird er auch das nicht erhören. Was ich damit sagen will, auch wenn wir Zweifel haben, dürfen wir mit all unseren Anliegen vor Gott kommen, ihn bitten, er weiß, was gut für uns ist. Dann finden sich der Grund für unsere Zweifel, die finden wir auch oft in diesem ganzen Weltgeschehen. Wenn man Fernseher anmacht, Zeitung liest, Nachrichten hört, diese ganzen Kriege, diese ganzen Nöte, fragt man sich immer wieder, wo ist Gott, wo bleibt Gott? Die Bibel sagt uns, wir haben es auch oft gesungen, Gott ist ein Gott der Liebe. Wieso passiert so vieles? Man hört immer wieder, tausende von Kindern sterben vor Hunger. Ganze Landstriche, haben wir letzte Zeit auch gesehen, werden durch Überschwemmungen, durch Feuer oder durch Erdbeben verwüstet. Was mich dann noch mehr in letzter Zeit, weil ich ja betroffen bin, immer wieder zum Nachdenken gebracht hat, unsere ganzen alten Geschwister, die Tag für Tag, Woche für Woche, manchmal jahrelang leiden, sie bitten zu Gott, nimm mich zu dir, es passiert nichts. Man fragt sich, warum heilt nicht Gott öfters Menschen? Man fragt sich auch, das habe ich mich auch in letzter Zeit sehr oft gefragt, wenn ich meine Mama oder meinen Schwiegervater ansehe, warum gibt es so viel Leid vor dem Tod? Warum kann Gott diese betagten Menschen nicht einfach früher wegnehmen? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal daran gedacht habt, ich habe es auch schon gedacht, könnte es auch sein, dass unser ganzes Christsein nichts anderes als eine Gehirnwäsche ist, dass das irgendwo eine Beeinflussung von unseren Gedanken ist? Und wir sehen, es gibt da sehr viele Fragen. Ich möchte jetzt keine Antwort auf diese Fragen geben, sonst würde ich vom Thema total abweichen. Ich möchte weiter mit dem Thema Zweifel machen. Aber all diese Dinge, die bringen uns zum Nachdenken. Persönlich glaube ich, es gibt zwei Gründe, weshalb wir zweifeln. Auf der einen Seite möchten wir die Wahrheit herausfinden. Wir möchten wissen, was jetzt gut und richtig ist. Und diese Art von Zweifel, die hilft uns, im Glauben zu wachsen. Und ich denke, ein gesunder menschlicher Zweifel, der ist auch wichtig, damit wir überhaupt in dieser Welt überleben können. Stellt euch mal vor, wir würden nichts in Frage stellen. Da schauen wir irgendeine Werbung irgendwo, wenn du das und das nimmst, dann wirst du lange leben oder so. Wie würden wir hinkommen, wenn wir das alles glauben würden? Sie merken, Zweifel hat auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Wenn Zweifel sich in unserem Leben melden, dann werden wir oft nachdenklich. Dann fragen wir uns, wo stehe ich gerade in meinem Leben? In welche Richtung soll es jetzt weitergehen? Wir fragen uns vielleicht, was ist mir wichtig in meinem Leben? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Zweifel, die führen auch dazu, dass wir mal vielleicht, wenn wir in vollem Schwung sind, mal stehen bleiben und denken, naja, und jetzt, wie geht's weiter? Sie bewahren uns, dass wir zu lange in die falsche Richtung gehen. Zweifel helfen uns manchmal nachzudenken und mit einem ganz anderen Blickwinkel auf gewisse andere Themen zu schauen. Manchmal habe ich auch gedacht, helfen uns Zweifel, zu erkennen, dass wir uns gerade in einer Sackgasse befinden. Und sie zeigen uns vielleicht auch die Notwendigkeit einer Umkehr. Vielleicht geht jemand einen Weg und dann merkt er, was ist jetzt? Und wenn er sich dann hinsetzt, Gedanken drüber macht, dann merke ich, das ist eine Sackgasse, da geht es ja nicht mehr weiter. Wir haben gesehen, Zweifel sind nicht unbedingt schlecht. Bei der Vorbereitung fand ich einen sehr schönen Vergleich. Jemand hat mal gesagt, dass die Zweifel sowas wie das Fieber während einer Krankheit sind. Fieber zu bekommen bedeutet nicht, schutzlos den Krankheitserregern ausgesetzt zu sein. So kann Zweifel helfen, die Krankheit zu überwinden und uns überhaupt darauf aufmerksam machen, dass wir krank sind. Ich fand diesen Vergleich so genial. Zweifel sind sowas wie das Fieber, das uns bei einer Krankheit begleitet. Das Fieber ist nicht da, um uns zu schädigen, sondern es ist da, um zu helfen, gegen diese Krankheit zu kämpfen. Zweifel können somit in unserem Leben auch gewisse Schwachstellen aufdecken. So ist es mir persönlich gegangen. Da hatte ich einen richtigen Zweifel in meinem Leben, wo Familie Klatt ausgewandert sind nach Peru und die Christiane dann kurze Zeit später die Diagnose hatte Brustkrebs. Ich habe mich gefragt, Gott, die haben alles aufgegeben. Die haben ihren Job liegen lassen, haben ihr Haus vermietet. Die haben ihre Kinder aus der Schule genommen, sind hingegangen und jetzt so eine Diagnose. Das passte eigentlich gar nicht in meine Vorstellung von Gott. Ich denke, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wahrscheinlich haben sich viele auch gefragt, wieso lässt Gott sowas zu, wenn jemand sein ganzes Leben in seinen Dienst stellt und jetzt Krebsdiagnose. Ich denke, wir haben oft falsche Vorstellungen von Gott oder davon, wie das Leben mit ihm funktionieren müsste. Und wenn diese Vorstellungen nie hinterfragt werden, bleibt unser Glaube, könnte man sagen, einseitig und womöglich ungesund. Zweifel können auch dazu führen, dass unser Glaube Substanz bekommt, gesünder und weniger anfechtbar wird. Wir sehen, was für eine wichtige Funktion Zweifel haben können. Wenn wir Zweifel in unserem Leben keinen Raum geben, fand ich auch einen schönen Gedanken bei der Vorbereitung, dann können wir unter Umständen, ähnlich wie die Pharisäer, die an dem Felsen festhielten, was sie gelehrt bekommen hatten, die Chance verpassen, Jesus und Gott besser kennenzulernen. Sie waren so verfestigt in ihren Gedanken, dass sie sich durch die Worte Jesus nicht ändern lassen wollten. Und dadurch verpassten sie diese Möglichkeit, Jesus und Gott besser kennenzulernen. Wir sehen auch in so einem Fall, Zweifel sind gut, weil sie uns vielleicht von einem falschen Gottesbild zu dem richtigen rüberbringen. Und jetzt kommt ein schönes Zitat von Friedrich Büchner, es war schon eingeblendet, der hat dieses humorvoll auf den Punkt gebracht, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Ist lustig, aber wir sehen, Zweifel ist in gewissem Sinne wichtig, er ist notwendig, um im Glauben zu gesunden. Aber, und jetzt kommt das Aber, zu viel Zweifel hindert wiederum, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufbauen. Und in so einem Fall, wenn zu viele Zweifel da sind oder wenn nur noch Zweifel da sind, dann ist dieser Zweifel nicht nur ein Symptom, sondern die Ursache für einen ungesunden Glauben. Wenn jemand alles in Frage stellt, was die Bibel über Gott sagt, wird er immer nur mit halbem Herzen dabei sein und wird zuletzt auf der Zuschauerbank sitzen bleiben, weil er sich nie wagt weil er sich nie wagt, wirklich ein Kind Gottes zu werden. Er wird nie erleben, wenn er ständig in seinen Zweifeln lebt, wie segensreich und vertrauensvoll eine Beziehung zu Gott, zu Jesus sein kann. Und die Erklärung für diese Art von Zweifel, die könnte darin sein, das sind dann der zweite Grund, weshalb wir zweifeln. Und ich denke, da können Zweifel auch ihren Ursprung im Bösen, im Teufel selber haben, ähnlich wie am Anfang, wo die Schlange zu Eva sagte, sollte Gott gesagt haben. Der Teufel, das merken wir auch, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, der möchte nicht, dass die Menschen an Gott glauben. Der wirkt in ihrem Gedächtnis, in ihrem Denken die ganze Zeit, das kann nicht sein, das kann nicht sein, den kann es nicht geben, das ist doch Blödsinn, das ist nur Märchen. Und ich denke, es könnte auch noch vorkommen, dass auch bei Menschen, die schon längere Zeit gläubig sind, dass sie manchmal wirklich Anfechtung haben, weil der Teufel versucht, sie in ihrem Glauben zu schädigen. Ich denke, diese zweite Art von Zweifel, das ist Sünde. Und wenn man in diesem Zweifel verharrt, ohne eine Beziehung zu Gott einzugehen, dann wird diese Art von Zweifel gewiss nicht ohne Folgen bleiben, Folgen, die uns nicht gefallen werden. Wir sehen, dass Zweifeln nicht nur das Vorrecht der Gläubigen, sondern auch der Atheisten ist. Kein Mensch, weder der an Gott glaubt oder auch der nicht an Gott glaubt, bleibt verschont von Zweifeln. Ein Mensch, der an Gott glaubt, hat manchmal Zweifel, ob dieser Gott ihn wirklich liebt oder vielleicht sogar, ob es diesen Gott wirklich gibt. Und die Menschen, die nicht an Gott glauben, die haben sicherlich auch ihre Zweifel. Und wenn die anderen doch recht haben und wenn es doch einen Gott gibt, dann was ist mit mir? Wo gehe ich dann hin? Was passiert mit mir? Ich fand auch ein Zitat bei der Vorbereitung von unserem vom ehemaligen Papst Josef Ratzinger, der schrieb in Einführung in das Christentum folgende Formulierung, nichts anderes als das, was ich gesagt habe, bloß wieder ganz anders ausgedrückt. Wer der Ungewissheit, mit einem Wort, es gibt keine Flucht aus dem Dilemma des Menschseins. Wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen, der seinerseits doch nie endgültig gewiss sagen kann, ob nicht doch der Glaube die Wahrheit sei. Wir sehen, diese Gewissheit bleibt immer, sowohl für uns, als auch für uns, die wir glauben, als auch für die, die vielleicht nicht an Gott glauben. Und dadurch kommen wir zur zweiten Frage, wie sollen wir mit Zweifel umgehen? Und da habe ich mich ein bisschen jetzt mehr damit beschäftigt, weil ich sie auch sehr wichtig fand, weil ich denke, diese Zweifel, wir haben die verfolgen uns, mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Und was ich als erstes sagen möchte, Zweifel sind eigentlich, man könnte sogar sagen, menschlich. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns, auch wenn wir zweifeln, trotzdem liebt, wie wir auch gesungen haben. Zweifel und Glaube, hat jemand gesagt, sind, wie wir sehen konnten, zwei grundlegende Wirklichkeiten, die unser Leben durchdringen. Ich glaube, solange wir auf dieser Erde sind, solange wir nicht im Himmel sind, werden uns Zweifel und Glaube immer begleiten, ähnlich wie auch die Sünde. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir nie völlig frei von Sünde sein. Und ich denke, ähnlich verhält es sich auch mit dem Zweifel. Wir werden nie völlig frei von Zweifel sein. Wir werden noch sehen, wenn wir dann, umso gefestigter wir im Glauben sind, desto weniger Zweifel werden wir haben. Aber letztendlich bleiben sie immer noch, auch wenn sie nur klein sind, vorhanden. Was auch sehr wichtig ist, wenn wir Zweifel haben, wir sollen wissen, dass Gott, dass Jesus uns liebt und dass durch diese Zweifel keine Gefahr besteht, dass wir sogar unser Heil verlieren, wie manche das vielleicht predigen. Und wir brauchen auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir Zweifel haben. Das Wichtige ist diese Frage, wie gehe ich mit diesen Zweifeln um? Ich denke, das Allerwichtigste ist, was der Schreiber in Hebräer 10, 17 sagt. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Es gibt nichts Wichtigeres als die Bibel, wenn wir Zweifel haben. Der Glaube kommt aus der Predigt, haben wir gelesen. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Wenn jemand Zweifel hat, dann kann er diese Zweifel nur überwinden, wenn er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Es gibt viele Menschen, die nicht an Gott glauben, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, aber sie wollen sich auch nicht mit dem Wort Gottes beschäftigen, sie wollen keine Predigt hören, dann ist es auch kein Wunder, dass sie nicht glauben können, weil die Bibel eindeutig sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Und nicht nur Predigen hören und in der Bibel lesen ist wichtig. Ich habe es bei mir selber gemerkt, wenn ich dann irgendwelche Zeugnisse höre von irgendwelchen Geschwistern, wie sie durch Glaubenskrisen durchgetragen wurden, dann werde ich auch immer erbaut. Es ist auch wichtig, dass wenn man Zweifel hat, dass man sich nicht zurückzieht, dass man die Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern weiter sucht und dass man sogar über seine Zweifel redet. Ich wollte darum auch heute mit dieser Predigt diese Schwelle ein bisschen runternehmen. Wir sollen nicht so ängstlich sein, wenn wir unsere Zweifel anderen sagen, dass wir jetzt gleich als ungläubiger Thomas abgestempelt werden. Ich hatte es auch schon erwähnt, umso besser wir die Bibel kennen, umso inniger wir sie verstehen, umso mehr wir sie in uns aufnehmen, desto mehr verlieren die Zweifel an Kraft, an Macht und ich denke auch, desto kleiner werden sie. Was auch sehr wichtig ist, wir sollen alle unsere Zweifel Gott bringen, Jesus sagen. Er hält das bestimmt aus. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass er sagt, ach, schon wieder dieser Michael mit seinen Zweifeln oder so. Er wird es nicht tun. Er hält das aus. Was mir auch sehr persönlich oft geholfen hat, ist, wenn man so an Fechtungen hat, wenn man zurückblickt. Was war bis jetzt? Was waren jetzt die letzten 40 Jahre, seit ich jetzt dem Herrn nachfolge? Wie hat Gott mich durchgetragen? Ich habe ja auch in meinem Leben schon viele Stationen gehabt, die mir nicht gefallen haben. Gott hat mich von Krankheit, hat mich von Krankheit geheilt, hat mich von Arbeitslosigkeit wieder ins Arbeitsleben geführt. Er hat vielen anderen Hinsichten gewirkt. Es ist immer wichtig, zurückzublicken. Ich denke, in der Bibel finden wir diesen Gedanken auch, wo Gott immer wieder sagt, gedenket euren Vätern, was die mitgemacht haben, wie wunderbar ich sie durchgetragen habe. Dann kann auch, wenn man, je nachdem, was für eine Art von Zweifel einen beschäftigen, kann es auch sehr hilfreich sein, wenn man einfach rausgeht aus den vier Wänden, in die Natur, sich ganz bewusst eine Blume ansieht, ein Vogelgezwitscher. Vielleicht, man merkt auch immer wieder, wenn man so eine Sendung über die Erde, über die Natur, über Tiere sieht, wie wunderbar und wie vollkommen alles gemacht ist. Das hilft auch ihm auch immer wieder, wenn man das alles sieht, dann denkt man, das kann kein Zufall sein, das war Gott. Vielleicht auch etwas, was mich betrifft, soll ich, wenn ich Zweifel habe, überhaupt noch predigen? Vielleicht die meisten von euch betrifft, wenn ich Zweifel habe, soll ich überhaupt noch Jesus bezeugen? Jemand hat gesagt, wenn du nicht mehr an das Evangelium glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Ich denke, In dem Augenblick, wo wir uns damit beschäftigen, da wird es uns neu, da merken wir wieder, da liegt eine Kraft dahinter. Wir haben auch, am Anfang hatte ich gelesen, die Stelle aus Matthäus 28, wo einige zweifelten, und was macht Jesus? Tadelt er die? Gibt er denn vielleicht so bildlich gesehen zwei Ohrfeigen und sagt, hä, seid ihr verrückt, wieso? Nein, er sagt zu allen, zu denen, die zweifelten und zu den anderen, geht hin und verkündigt das Evangelium. Was mir persönlich auch sehr oft geholfen hat, auch in jüngeren Jahren, ich habe mir oft die Frage gestellt, gibt es in der Welt eine bessere Alternative als das Christentum? Nehmen wir jetzt mal an, ich lege das Christentum beiseite. Was erwarte ich von der Welt? Gibt mir die Welt bessere Angebote, die mich mehr erfüllen, die mir mehr Freude geben, die mich, wie soll ich sagen, die mir mehr Freude schenken? Wir lesen auch einen sehr bekannten Abschnitt in Johannes Kapitel 6, 66 bis 69. Da heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Herr, zu wem sollten wir gehen? Und ich denke, wenn wir richtig drüber nachdenken, lassen wir das Christsein mal auf die Seite und gehen in die Welt. Zu wem sollen wir gehen? Wir merken, wenn wir uns mit Gott, mit Jesus beschäftigen, er hat Worte und die Bibel hat Worte ewigen Lebens. Ich habe manchmal, wenn ich mit Menschen über Gott gesprochen habe, dann habe ich ihnen gesagt, ich bin persönlich auch zu der Schlussfolgerung gekommen, auch wenn du mir jetzt heute beweisen könntest, es gibt hundertprozentig keinen Gott, dann würde ich trotzdem mich für das Christentum entscheiden, weil ich einfach merke, es ist die bessere Alternative. Ich würde auch dann Christ bleiben oder mich an das halten, was die Bibel sagt, auch wenn ich es wüsste jetzt, es gibt keinen Gott. Ich habe auch vielen immer wieder gesagt, nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott. Dann sind die, die geglaubt haben und die, die nicht geglaubt haben, irgendwann im Nix. Keiner bereut was. Alle beide sind gleich. Aber wenn es nachher was gibt, wer ist besser dran? Die, die geglaubt haben. Und es ist jetzt nicht nur so eine rhetorische Sache. Wenn man wirklich mit Jesus wandelt, wenn man an Jesus glaubt, wenn man sich auf dieses Angebot Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, wenn man sich einlässt auf dieses Angebot, dann merkt man wirklich, dass hinter diesem ganzen Glauben mehr ist als nur, als irgendwelche Gedanken, als irgendetwas, sondern da ist Kraft, da ist Zuversicht, da ist Hoffnung, da ist Liebe, das dahinter steckt. Es sagt auch jemand, wenn jemand in einen Flieger reinsteigt, dann verlangt er nicht, geht er nicht beim Piloten vorbei und sagt, zeig mir mal deine Fluglizenz, sondern er setzt sich in den Flieger und wenn er gelandet ist, dann weiß er, aha, der konnte fliegen, der hat eine Lizenz. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben. Wir müssen uns manchmal einlassen, in diesen Flieger setzen, ein Stück weit mit dem Flieger reisen und dann merken wir, aha, der Pilot, der hat's drauf, der weiß, was er tut. Und so ist es oft auch bei Jesus. Wir müssen ihm die Chance geben, eine Zeit lang ein Stück Vertrauen entgegenbringen, bevor wir dann merken, aha, den gibt's wirklich. Man muss auch immer objektiv bleiben. Die Möglichkeit, dass Gott existiert, ist immer auch da, wenn wir vielleicht dies gerade nicht glauben. Wir wissen so wenig von all dem, was in dieser Welt ist. Warum sollte in den 99%, die wir nicht wissen, nicht auch dieser Beweis liegen, dass es Gott wirklich gibt? Ein anderer Gedanke, der mir sehr wichtig wurde bei der Vorbereitung, auch wenn wir schon längere Zeit gläubig sind und wir trotzdem noch manchmal zweifeln, wir können Gott niemals enttäuschen. Vielleicht fragt sich jemand, was sagst du da, wieso können wir Gott niemals enttäuschen? Ich glaube, wir können Gott niemals enttäuschen, denn wenn das so wäre, dann hätte sich Gott vorher in uns getäuscht. Aber dadurch, dass Gott sich nie täuscht, sonst wäre er ja nicht Gott, kann er sich auch in uns nicht täuschen. Er kennt uns genau, wir haben auch dieses schöne Lied gesungen, er kennt dich und liebt dich trotzdem. Er wusste, wo er dich gerettet hat, um all deine Zweifel, um all das, was dich beschäftigt. Er hat dich trotzdem angenommen, er liebt dich, er will dich mit deinen Zweifeln haben. Er hat dich nicht im Dunkeln gekauft, so wie man vielleicht bei eBay eine gebrauchte Waschmaschine kauft. Man weiß nicht, was man kauft. Er wusste genau, wo er uns erlöst hat, wen er sich da ausgewählt hat. Es hat jemand gesagt, nicht unser Glaube bewahrt mich und nicht meine Zweifel verderben mich, sondern allein seine Liebe hält uns. Und dann fand ich auch noch einen anderen interessanten Gedanken bei der Vorbereitung. Hat jemand von euch schon Gott für seine Zweifel gedankt? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott sogar für unsere Zweifel danken, auch wenn sie uns vielleicht manchmal lästig sind, wenn wir sie nicht wollen. In 1. Thessalonicher 5 lesen wir, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also sollen wir Gott und Jesus auch für unsere Zweifel danken. Nicht ganz zuletzt, aber auch extrem wichtig, wenn wir Zweifel haben, dann hilft es uns auch immer wieder, auf Jesus zu sehen, an das zu denken, was er für uns getan hat. Wir haben das auch in den Liedern vorher gesungen. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist auf diese Welt gekommen, hat sich so klein gemacht, wenn man bedenkt, wie unendlich groß Gott ist. Und er hat sich so unendlich klein gemacht, dass er zu uns gekommen ist. Wenn man auf Jesus aufsieht, so wie Hebräer 12, Vers 2 schreibt, lasst uns aufsehen oder lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Es ist wichtig, sich immer wieder mit Jesus zu beschäftigen. Und dann erfüllt einem wieder diese Dankbarkeit. Was hat er alles für mich aufgegeben? Was hat er alles für mich erlitten? Er wird mich nicht einfach so liegen lassen. Manchmal könnte es auch sein, dass es uns so geht wie dem Vater im Markus Kapitel 9, Verse 23 bis 24, der seinen Sohn zu Jesus bringt und sagt, Herr, kannst du ihn gesund machen? Deine Jünger haben das nicht geschafft. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus. Und dann ruft dieser Vater aus, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das war auch eine Jahreslosung vor ein paar Jahren. Und das ist auch eine Möglichkeit, wenn uns Zweifel wirklich nicht loslassen, wenn sie uns beängstigen, begleiten, dürfen wir sagen, Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Auf der anderen Seite, ich habe es schon kurz erwähnt, gibt es Menschen, die behaupten, sie hätten große Zweifel, ob es Gott wirklich gibt. Ich denke, diese Menschen wollen oft ihre Zweifel gar nicht ausräumen. Egal welche Beweise, egal welche Fakten man ihnen bringt, sie wollen nicht glauben. Und wenn man diese Menschen dann direkt fragt, hey, hör mal zu, wenn ich dir jetzt oder wenn jemand anders dir auf alle deine Fragen, die du über Gott hast, eine hundertprozentige Antwort geben könnte oder würde, würdest du dann Jesus nachfolgen? Und dann sagen diese bestimmt, nein, das will ich nicht. Da merkt man schon, die wollen nicht und dann verstecken sich hinter ihren Zweifeln. Und ich denke, das sind die ganz gefährlichen Zweifel, die eigentlich, wie ich schon erwähnt hatte, ihren Ursprung im Bösen haben, der nicht möchte, dass die Menschen an Gott glauben. In solchen Fällen, wenn jemand auf Biegen und Brechen auf seinen Zweifeln beharrt, sich gar nicht eine Antwort geben lassen will oder so, wie ich schon erwähnt habe, wenn jemand Zweifel hat, die sind völlig berechtigt, aber dann soll er bitte in der Bibel lesen, dann soll er bitte Predigten hören. Sonst hilft alles nichts. Wir können diesen Menschen alles Mögliche sagen. Wenn Gott durch sein Wort nicht an diesen Menschen wirkt, dann ist alle unsere Weisheit am Ende. Und ich denke, dass die meisten Menschen auch wissen, dass es einen Gott geben muss. Sie verdrängen es aber sie möchten nicht, dass es diesen Gott gibt, sonst müssten sie ihr Leben verändern. Das heißt, Jesus sagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber sagt, sie wollen nicht ans Licht kommen, weil ihre Werke böse sind. Sie wissen, wenn sie jetzt zugeben, dass es Gott gibt, dann müssen sie sich ändern. Aber es ist töricht, in diesem Zweifel, in diesem Unglauben zu verharren. Und jetzt noch dem Ende zu, die dritte Frage, die ist jetzt viel kürzer. Wie geht Jesus mit Zweiflern um? Man kann eine ganze Predigt über das Thema halten. Ich will es nur so kurz erwähnen. Wir haben gesehen in Matthäus 28, er schickt die Zweifler, das Evangelium zu predigen. Geht hin, verkündigt das Evangelium. Eines der meiner Lieblingsstellen ist Matthäus 11, 4 und 5, als Johannes im Gefängnis saß und seine Jünger zu Jesus schickt und Jesus fragt, bist du der, der da kommen soll? Was macht Jesus? Er tadelt Johannes nicht. Er sagt, wie kann jetzt gerade Johannes an mir zweifeln? Er schickt sie zurück und sagt ihnen, sagt Johannes, Matthäus 4 und 5, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht, Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Wir sehen auch hier, Jesus antwortet auf die Frage dieses Zweiflers Johannes mit der Schrift. Das alles, was Jesus hier sagt, das finden wir in den Propheten. Blinde werden sehen, Lahme werden gehen. Allein in dem Wort Gottes kriegen wir die Kraft, unsere Zweifel loszuwerden. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen hier nachklingen lässt, wer war Johannes? Johannes war der Vorbereiter auf Jesus. Jesus sagt von Johannes, es gab niemand Größeren als Johannes, der von einer Frau geboren wurde. Johannes hat Jesus getauft. Er hat gehört diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und wir sehen, wo er im Gefängnis ist, wo er alleine ist. Wer weiß, was für Verhältnisse da waren. Da überlegt er sich manchmal, war das jetzt wirklich richtig, was ich getan hat? Und was macht er? Das einzig Richtige. Er fragt Jesus. Er schickt seine Jünger zu Jesus. Und da können wir auch sehr viel lernen. Auch von Jesus und auch von Johannes. Und dann noch zu dieser dritten Frage noch einen letzten oder einen vorletzten Punkt. Denken wir gerade an den Thomas, der, wo Jesus das erste Mal kam, nicht anwesend war und er sagt, ich werde dir nicht glauben, bevor ich nicht meine Finger in seine Wunden tun werde. Und was macht Jesus? Er kommt ein zweites Mal. Und vermutlich kommt er dieses zweite Mal einzig und allein wegen Thomas. Er möchte nicht, dass Thomas auf der Strecke bleibt. Dann gibt es auch noch, aber das ist das Letzte dann zu dem Punkt, als Petrus Jesus bittet, er soll ihm sagen, er soll auch auf dem See zu ihm rauskommen, da geht Petrus auf dem Wasser und wo er dann auf die Wellen sieht, fängt er an zu sinken. Und was macht Jesus? Lässt er den da ein bisschen Wasser schlucken oder so, wie wir das jetzt gemacht haben? Er zieht ihn gleich raus. Er bringt ihn sicher ans Ufer. Und wir dürfen, das war sein größtes Anliegen dieser Predigt, wir dürfen wissen, wir sind nicht allein mit unseren Zweifeln. Wir waren nie allein mit unseren Zweifeln. Die ganzen Glaubenszeugen oder ganzen großen Männer der Bibel haben zu irgendeinem Zeitpunkt gezweifelt. Gott hat sie hindurchgetragen. Er wird auch uns hindurchtragen. Schlimm ist es nur für die, die ihre Zweifel in Bezug auf die Existenz Gottes, wenn sie die nicht ausräumen wollen, dann wird, sagt die Bibel, für die ein böses Ende haben. Sie werden in der Ewigkeit nicht mit Jesus und mit den anderen Christen sein. Was wollte ich jetzt heute mit dieser Predigt erreichen? Ich hatte schon am Anfang erwähnt, diese radikale Aussage: Wenn du nur ein bisschen zweifelt hast, dann betest du umsonst, du bekommst nichts. Das war wirklich in dieser Predigt so. Bei Gott gilt nur 0% Zweifel. Ich habe gedacht, die armen Geschwister, was macht man mit so einer Aussage? Wie verunsichert stehen die Menschen dann da, wenn sie sowas hören von jemandem, der das Evangelium verkündet? Und man lehnt sich dann an diese Stelle aus dem Jakobusbrief. Ich habe die Verse jetzt nicht mehr auf dem Beamer drauf, aber ihr kennt sie, Jakobus 1, 5 bis 7. Da geht es in Wirklichkeit darum, um die Anfechtung. Wenn jemand Anfechtung hat, dann braucht er Weisheit, in dieser Anfechtung zu bestehen. Und wenn jemand merkt, er hat Mangel an Weisheit, dann soll er Gott bitten um Weisheit. Aber wenn er zweifelt, während er um Weisheit bittet, und ich glaube, da geht es wirklich hauptsächlich um die Weisheit in diesem, wenn er um Weisheit bittet, aber nicht glaubt, dass Gott ihm diese Weisheit schenken kann, dann wird er sie auch nicht bekommen. Und dann wird dieser Vers aus dem Zusammenhang gerissen und man sagt, wenn jemand betet und irgendwelche Zweifel hat, auch wenn sie nur Muckersäckele sind, wie die Schwaben sagen, dann kriegt ihr nichts von Gott. Ich glaube, das stimmt nicht und dem wollte ich heute auch ein Stück weit widersprechen. Dann wollte ich auch darauf hinweisen, dass unsere Zweifel uns nicht zur Verzweiflung bringen sollen. Auch wenn sie da sind, meistens sind sie gut. Es ist wichtig, immer wieder richtigen Umgang mit diesen Zweifeln. Wir haben gesehen, dass Zweifel unseren Glauben stärken, dass Zweifel unseren Glauben auf festes Fundament setzen. Wir wachsen im Glauben, indem wir uns mit den Zweifeln beschäftigen und sie ausräumen, mit der Schrift, im Gespräch mit anderen Geschwistern. Wir haben auch gesehen, dass Zweifel eigentlich normal sind und zu unserem Leben hinzugehören. Wir müssen und brauchen uns unsere Zweifel nicht zu schämen. Auch wollte ich zeigen, dass Jesus all die, die aufrichtig zweifeln, nicht verurteilt und sich ihrer mit voller Liebe und Hingebung annimmt. Und vielleicht noch letzter Gedanke zum Schluss. Vielleicht ist jemand da, der sagt, ich kann nicht an Gott glauben, ich glaube nicht an Gott. Dann kann ich ihn nur ermutigen, lies die Bibel, hör dir Predigten an, hör dir Zeugnisse von anderen Gläubigen an. Ansonsten wirst du immer mit diesen Zweifeln bleiben. Und ich wünsche euch dann alle noch einen wunderschönen Sonntag, Nachmittag, eine gesegnete Woche und viel Kraft, wenn jemand Zweifel hat. Gott segne euch.